ARD.
Unter Büchern die 1, 2, 3 der Woche.
Hallo und ahoi, hier ist Katrin Schumacher und es gibt wieder die 3 der Woche. Das heißt, unsere 3 Tipps aus der Redaktion. Bücher, die uns aufgefallen sind, die uns gefallen haben. Und diesmal sind es wirklich 3 Schwergewichte. Dimitri Dinev, Zeit der Mutigen. Wie erzählt man von einem Buch, das einen so umgehauen hat, dass man sich kaum wieder aufrappeln konnte? Ein Buch, in dem so unheimlich viele Beweise für die Grausamkeit der Menschheit erbracht werden, dass man sich kaum traut zu behaupten, Zeit der Mutigen berichtet vor allem von Helden. Diese Frage hat sich unser Rezensent Stefan Melk nach der Lektüre des knapp 1200 Seiten Romans gestellt.
Am besten man beginnt mit dem Hund. Delio heißt er, ist der treueste Gefährte, nicht nur als Klischee, ist in der Lage, den Tod zu riechen und seine Liebsten zu beschützen oder, sollten sie verletzt sein, gesund zu pflegen. Delio riecht Faschisten und Kommunisten, die Anhänger beider barbarischer Ideologien, nehmen sich nichts in diesem, im doppelten Wortsinn, Jahrhundertroman. Zeit der Mutigen beginnt am Vorabend des Ersten Weltkriegs.
In dieser Sommernacht war Eva Nagel zur Donau gegangen mit der Absicht, sich ins Wasser zu werfen. Aber stattdessen warf sie sich in die Umarmung des Infanterieleutnants Alois Kosusnik. Anstatt ihre Gefühle einem uralten Strom anzuvertrauen, lag auf einmal ihr Kopf auf der spärlich bewachsenen Insel einer 25-jährigen Männerbrust.
Eva Nagel, ein Dienstmädchen, verliert ihre Unschuld, ihre Anstellung und schon bald darauf den Glauben an Gerechtigkeit, später den Glauben an die Liebe. Ihre Lebensgeschichte ist der Ausgangspunkt für eine europäische Odyssee, in der sich die Erlebnisse von 3 Familien überschneiden und verknüpfen. Diese Saga ist zugleich die Geschichte Osteuropas bis zum Zusammenbruch des Kommunismus und kurz danach. Unmöglich, die Geschichten der einzelnen Figuren in diesem Format zu repetieren, ohne sich zu verzetteln oder ungerecht zu sein. Man möchte auf die Knie gehen vor dem Mut und dem Überlebenswillen von Menschen, die immer wieder in verschiedenen Systemen zu Staatsfeinden und KZ-Insassen werden, nur weil sie nicht lügen, nicht denunzieren, sich nicht unterordnen mögen oder können.
Diesen Turm baue ich nur mit Kameraden aus dem Lager. Und wenn er eines Tages fertig ist, wird man ihn von überall sehen. So wird man sich immer an uns erinnern. Denn ich sage euch eins, es wird nie ein Denkmal für uns geben. Sie werden alles tun, um uns zu beschmutzen. Sie werden lügen und aus uns Spitzel, Agenten und Verräter machen. Denn je niederträchtiger wir in den Augen der anderen sind, desto schuldloser sind sie.
Dimitri Dinev, 1968 in Bulgarien geboren, 1990 als Flüchtling nach Österreich gekommen, erzählt diese Menschenschicksale entlang der Donau. Ja, der Fluss ist eine selbstständige Figur in diesem Mammutwerk, das die Verbrechen der Faschisten ebenso beschreibt wie die der als Kommunisten getarnten Stalinisten. Dinev erzählt, wie die bulgarischen Roma Opfer und Feindbild jeder Gesellschaftsordnung werden. Er erzählt von ihren Mythen, ihrem Stolz, ihrer List, ihrem Überlebenskampf, ihren kleinen, zumindest moralischen Siegen. Dinev erzählt von den Konzentrationslagern, die es bis zum Ende der 1980er Jahre in Bulgarien noch gegeben hat und in denen manche seiner Figuren unter jeder Regierung landeten. Dinev erzählt, was die stalinistischen Säuberungen in den sozialistischen Staaten nach dem Zweiten Weltkrieg angerichtet haben. Er beleuchtet die Macht der Staatssicherheit in all diesen von Russland bevormundeten und ausgebeuteten Ländern und stellt immer wieder die Frage, woher der Mensch die Kraft nimmt, sich zu wehren, zu den Mutigen zu gehören und der Gewalt zu widerstehen.
Ihr habt zu lange die Oktoberrevolution, den proletarischen Staat und unsere Gesellschaft romantisiert. Manche sind so naiv und tun es heute noch. Dabei war unsere Gesellschaft ein Kerker. Und in einem Kerker werden auch die Unschuldigen irgendwann zu Verbrechern. Er ist voller Lügner und Diebe auf allen Ebenen. Das Verbrechen, dem sich die meisten schuldig gemacht haben, ist das Verbrechen der Gleichgültigkeit, denn darauf stützt sich die Macht aller Tyrannen.
All das klingt jetzt vielleicht nach einem belletristischen Sachbuch, das ist es keinesfalls. Auch wenn Diener viel recherchiert und immerhin 13 Jahre an diesen 1200 Seiten gearbeitet hat, Zeit ermutigen ist ein großer Roman von einem Autor, der die Sprache beherrscht wie wenige und der diesen Ziegel gekonnt, komponiert und gestrickt hat, präzise und poetisch, ausufernd zugleich. Die Zeit vergeht nicht, heißt es an verschiedenen Stellen dieses mitunter weisen Buches. Was vergeht, ist das Leben. Und so fühlt man sich bei der Lektüre an Tolstoi ebenso erinnert wie an Aitmatows Der Tag zieht den Jahrhundertweg oder auch Strittmatters Wundertäter-Trilogie. Aber all diese Vergleiche sind nur bemühte Versuche, überhaupt eine Verortung für diesen einzigartigen Roman vorzunehmen. Vielleicht hilft dieser Ansatz. Wäre Gabriel Garcia Marquez Europäer gewesen, hätte er geschrieben wie Dimitri Dinev.
Stefan Melk stellte vor Dimitri Dinev, Zeit der Mutigen, erschienen im Verlag Kein und Aber. Fabian Navarro, Vienna Falling. Wünschten wir uns nicht manchmal, es möge ein Ereignis geben, das unseren Alltag so gründlich durcheinander wirbelt, dass wir aus der Routine rausgeschleudert werden, das Aufregende ist passiert und man in seinem Leben vielleicht sogar nochmal in eine ganz andere Richtung abbiegt? Genau das passiert den Protagonisten des Romans Vienna Falling von Fabian Navarro. Der Titel ist eine Verballhornung eines Liedes von Falco und schon die Aufmachung des Buches verweist darauf, dass es in Wien spielt, nämlich also der Schnitt ist mit den Farben der auffälligen Dachdeckung des Wiener Stephansdomes bedruckt. Also es sind so Zacken in Grün und Weiß und Schwarz und Grau. Der Autor Fabian Navarro ist Jahrgang 1990, er lebt in Wien, er ist Poetry Slammer und Autor von Katzenkrimis. Vienna Falling ist, wie er sagt, sein erster Roman, in dem Menschen die Hauptrolle spielen. Die ideale Lektüre, wenn man sich so auf einer Reise nach Wien befindet, aber auch so, findet Sabine Frank.
Es ist der erste Tag ihrer Wien-Reise. Da tut sich für Renate und Jürgen Weber aus Hannover förmlich der Boden auf. Als sie gerade über den Stephansplatz gehen, bringt ein heftiges Beben alles ins Wanken. Die Erde bricht auf, ein Meter breiter Riss bis vor die Tür des Stephansdoms. Und Jürgen, der vorausgelaufen ist, Jürgen fällt kopfüber in diesen Abgrund hinein.
Sie rief nach Jürgen wie nach einem Kind, das sie dabei erwischt hatte, wie es etwas Verbotenes tat. Dann rannte sie los. An der Kante des Abgrunds bot sich ihr ein Anblick, wie sie ihn aus Katastrophenfilmen kannte. Ja, es wirkte geradezu ausgedacht, wie da die Stahlstreben und zerrissenen Strom- und Glasfaserkabel hingen, wie das brackige Abwasser aus den zerstörten Rohren in die Tiefe rann.
Mit diesem Paukenschlag beginnt Fabian Navarro seinen Roman Vienna Falling. Und der grässliche Albtraum entwickelt sich schnell zu einer aberwitzigen Geschichte, in der sich Komik und Schrecken die Waage halten. Renate Weber bekommt auf der Suche nach ihrem verschwundenen Mann einen wenig seriösen Mitspieler an die Seite gestellt. Reinhold Gruber. Er nennt sich Paraspektograph, ein Geisterbeschwörer, der zu seinem Gewerbe steht.
Natürlich hatte er noch nie mit Geistern zu tun gehabt, aber er gab den Leuten, was sie brauchten. Manche wollten bei ihren Vorfahren Abbitte tun, manche waren einsam und für andere wiederum war die Geisterbeschwörung eine große Gaudi.
Doch zu seinem grenzenlosen Erstaunen kann Reinhold seit dem Erdbeben tatsächlich die Stimmen Verstorbener aufzeichnen. Und damit nicht genug. Durch die Stadt irren Dutzende Menschen, von denen zweifellos feststeht, dass sie von den Toten auferstanden sind.
Ich glaube nicht, dass jemand einer Stadt wie Wien die einzige Sache nehmen sollte, die sie ausmacht, den Tod. Wien ist eine Stadt zum Sterben, nicht zum Auferstehen.
Der Wiener Totenkult hat beinahe ein eigenes Literaturgenre hervorgebracht. Von Thomas Pynchons Sterblichkeit und Erbarmen in Wien bis hin zu zahllosen Kriminalromanen. In Vienna Falling steigen die Protagonisten in die Katakomben von Wien hinab. Ein Wiedergänger erinnert stark an den Grafen von Saint-Germain. Er gehört zu einer okkultistischen Vereinigung und möchte Reinhold anheuern.
Wir sind sehr daran interessiert, möglichst viele Phänomene dokumentiert zu wissen. Mit Ihrer Expertise wäre uns bei unserer Arbeit sehr geholfen. So, brummte Reinhold. Expertise also.
In die Erzählung sind verschiedenste Textsorten eingestreut. Die Amtspost der Wiener Stadtverwaltung, Abteilung Feuerwehr und Katastrophenschutz, eine WhatsApp-Gruppe, in der man unter anderem erfährt, wie ein Fiake-Gulasch zubereitet wird, oder die Twitter-Post von Eternal Walls. Die wollten Avatare von Verstorbenen herstellen und sind nun völlig aus dem Häuschen, als tatsächlich die Toten auferstehen.
Mir schwebt da eine Mischung aus Skillsharing von vergessenen Lifehacks vor oder ein Programm aus Geschichtenerzählern und authentischen Stadtführungen.
Das Stück Die Kinder der Toten von Elfriede Jelinek soll umgeschrieben werden und man hofft, dass zumindest Mozart wieder aufersteht.
Hey Conny, hast du heute Zeit? Angeblich gibt es heute laut FM4 ein Konzert auf der Donauinsel mit dem Motto Heute Grama Tota aus. Da spielt auch einer, der behauptet, Falco zu sein.
Neben Geistererscheinungen und ewigem Leben geht es auch um Sehnsucht und enttäuschte Hoffnung, Einsamkeit und Freundschaft. Man merkt im Roman an, dass sein Autor Fabian Navarro auf den Poetry Slam Bühnen von Wien groß geworden ist. Das Tempo stimmt, die Pointen sitzen. Vienna Falling ist gute Unterhaltung. Das kann man nur von wenigen Büchern sagen.
Sabine Frank mit ihrem Tipp Fabian Navarro, Vienna Falling, erschienen im Leikam Verlag. Bian Mohini, 2033. Was wäre, wenn 2033, also in 8 Jahren, eine rechtsextreme Partei in Deutschland an die Macht käme und den Bundeskanzler oder eine Bundeskanzlerin stellen würde? Mit diesem Szenario beschäftigt sich der Roman 2033 und gelesen hat ihn Bastian Wirzjoch, der sich als Reporter seit vielen Jahren mit rechtsextremen Parteien und der deutschen Innenpolitik beschäftigt. Im Gespräch dazu war er mit meinem Kollegen Thomas Bille. Da hören wir jetzt rein. Und Thomas hat als erstes ein paar Fragen gehabt. Also, was ist das Szenario? Wie sieht die Bundesrepublik im Jahr 2033 aus? Und wer sind die Hauptfiguren?
Ja, in diesem Roman stellt im Jahr 2033 eine rechtsextreme Partei mit dem Namen Aufstand die Bundeskanzlerin, so beginnt das Buch. Der Aufstand hatte in den Jahren zuvor bereits in mehreren Bundesländern regiert und dort ein rechtsextremes Programm durchgezogen, also Repression gegen Opposition, Andersdenkende und freie Medien. Ausländer wurden rechtlos gestellt und in Lager gepfercht oder rechtswidrig abgeschoben, das Versammlungsrecht eingeschränkt. Im Bund nun mit der neuen Kanzlerin wird dieses Programm fortgesetzt und verschärft. Da wird gleich mal das Holocaust-Mahnmal in Berlin abgerissen und das Staatsbürgerrecht geändert, um noch mehr Menschen abschieben zu können. Und gegen die verbliebene Oppositionspartei mit Namen Reform wird ein Verbotsantrag gestellt. Konkret ist es in diesem Buch dann so, dass eine Woche vor der Bundestagswahl, dass es da einen Bombenanschlag auf die Zentrale des rechtsextremen Aufstands gegeben hatte. Als Täterin fortan verdächtigt wird die Generalsekretärin der oppositionellen Partei Reform. Und da kommen die beiden Hauptfiguren ins Spiel. Das sind die beiden Rechtsanwältinnen Ava, die ist schon älter, eine sehr selbstbewusste, grantige, hartgesottene Figur. Und Ava arbeitet zusammen mit der jüngeren, nicht minder mutigen Anwältin Marie. Und die beiden, die nehmen dann sozusagen den Kampf gegen das Imperium auf in einem Rechtsstaat, der gemäß der rechtsextremen Agenda mehr und mehr zerbröselt und zu einem Willkürstaat wird.
Romanautoren dürfen alles, Bastian. Die dürfen überzeichnen, die dürfen übertreiben, die dürfen verfremden. Ja. Das, was Sie geschildert haben, klang schon ganz schön dystopisch. Da gibt es keine Grenzen. Wie ist das bei diesem Stoff? Wie realitätsnah oder realitätsfern fällt Mohinis Handlung aus?
Das fällt hier alles sehr authentisch und sehr realistisch aus. Wir haben als Reporter solche Was-wäre-wenn-Szenarien ja auch alle längst durchgerechnet und durchrecherchiert. Die Hebel für einen solchen Staatsumbau wie in diesem Buch, Die Hebel sind Geld, Personal und Ministererlasse für grundlegende Umbauten von Polizei, Justiz, Parlamenten, Schule, Wissenschaft, dem Mediensystem. Dafür braucht man keine Parlamentsmehrheiten. Bei Donald Trump im Fernsehen können wir gerade zuschauen, da sind das im Augenblick die Dekrete, für die er keine Mehrheiten braucht. Also Bijan Moini, bei ihm stimmen wirklich alle Details bis hin zur Wortwahl, wenn er rechtsextreme Akteure sprechen lässt. Das ist in fiktionalen Stoffen, Thomas, bei weitem nicht immer so. Wenn Autoren meinen, sie könnten den realen Rechtsextremismus irgendwie in ihre Geschichten reinbringen, das wirkt oft, also vor dem Hintergrund meiner Expertise, klischeehaft. Das wirkt ausgedacht, holzschnittartig, unrealistisch und nicht selten. Da sage ich mal ganz ungeschützt, vor allem im deutschen Fernsehen wirkt das nach meinem Empfinden manchmal sogar peinlich. Das ist hier nicht so. Auch das Geschehen vor den Gerichten in diesem Justiz-Thriller wirkt sehr fundiert, recherchiert und kundig dargeboten. Man muss auch sagen, der Autor ist von Hause aus Jurist und das tut seinem Buch hier sehr, sehr gut.
Und das ist im Übrigen auch die Dimension, also nicht die politische unbedingt, sondern die juristische Dimension, die finde ich bei diesem Buch besonders spannend.
Ja.
Was leistet denn Moini als Spannungsautor? Ist das mitreißend?
Ja, also genau, abgesehen von dieser harten politischen Fundament, den Grundpfeilern dieses Buches inhaltlich, haben wir es hier zu tun mit einer clever aufgebauten Handlung mit vielen überraschenden Wendungen und Brüchen. Dramaturgisch ist es ja so, dass Konflikte die Motoren von Geschichten sind. Und was hier passiert, der Autor legt den beiden Hauptfiguren, den Anwältinnen Ava und Marie, alle zwei Seiten einen neuen Konflikt, eine neue Hürde vor die Füße, die sie überlaufen müssen. Er erhöht permanent bis kurz vor Schluss, bis zur letzten Seite den Druck auf seine Hauptfiguren. Das sind brutale körperliche Angriffe, die es da gibt auf die Anwältinnen. Das sind Angriffe auf die Kanzlei, über der permanent eine staatliche Drohne rumlungert. Influencer machen den Frauen zu schaffen. Auch für deren Mandantin wird der eigene Fall immer brenzliger. Es kommt dann noch dazu, dass Ava und Marie, die Oppositionspartei Reform, die von der neuen Bundesregierung verboten werden soll, vertreten. Der Partei werden dann bald die Konten eingefroren und so weiter. Immer mehr Druck, Druck, Druck. Also eine insgesamt fein austarierte Handlung, bei der in dramaturgischer Spannungshinsicht alles richtig gemacht wurde, also regelrecht meisterhaft. Ich bin ganz begeistert.
Ich überlege gerade, was ein AfD-Mitglied, wenn ihm dieses Buch in die Hand fällt, wohl denkt. Na und? Oder was würdest du denken?
Ja, na und. Ich denke, na und. Also es ist heute schon so geworden, dass das Label Rechtsextrem keinen mehr abschreckt. Das ist für manche sogar ein Ehrentitel zu sagen, na seht her, ich bin irgendwie widerständig, ich bin gegen den Strich gebürstet. Ich denke, dass das ein Buch ist, möglicherweise für Menschen in konservativen Parteien, die sich nochmal überlegen könnten, wie es ist mit einer Koalition mit der AfD, möglicherweise in Sachsen-Anhalt nächstes Jahr, ob man das alles so möchte.
Sagt Bastian Wirz ja auch über Bijan Moinis Roman 2033, erschienen im Atrium Verlag. Und das waren unsere drei der Woche für diese Oktoberwoche. Vielleicht war ja was dabei. Ich wünsche gute Lektüre, stabiles Lesen. Ahoi, sagt Katrin Schumacher.